Hallo und herzlich willkommen bei Work-Life Stories. Ich bin Mona Rüssmann und in diesem Podcast geht es um die Faszination des Neustarts. Beruflich, privat oder gleich beides zusammen. Spannende Menschen erzählen hier von ungewöhnlichen Lebenswegen und mutigen Entscheidungen. Lass dich inspirieren. Ich wünsche dir viel Freude beim Anhören dieser Episode. Los geht's! Heute ist Annette Lipper zu Gast in den Work-Life Stories. Annette und ich kennen uns noch aus der Zusammenarbeit von BMW, wo ich ja noch tätig bin und Annette aber schon weitergezogen ist. Annette ist heute in einem Beratungsunternehmen Checksum Ventures tätig. Sie ist dort Partnerin für Marketing, Innovation, digitale Transformation und Female Leadership. Annette sagt, Elternsein ist die anspruchsvollste Fortbildung für Führungskräfte. Man macht nicht Karriere trotz Kindern oder Karriere mit Kindern, sondern Karriere dank Kindern. Annette hat gerade ein ganz spannendes Buch geschrieben mit dem Titel Leading Mothers, warum sich gerade Frauen eine Führungsposition zutrauen sollten. Darüber wollen wir heute sprechen, ebenso wie über Annettes Werdegang, über ihren Weg und ihr Engagement für die Frauen. Annette, herzlich willkommen bei Work-Life Stories.
Vielen Dank für die Einladung, Mona. Freut mich sehr.
Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast. Du bist gerade, da sprechen wir auch gleich noch drüber, ganz viel unterwegs auf Lesereise und auf Promotionstour für dein sehr, sehr spannendes Buch. Von daher freut es mich sehr, dass wir heute ein Stündchen gefunden haben. Wir sitzen hier per Video zusammen und sprechen über das Buch und was dich da dahin geführt hat.
Sehr gerne.
Ich möchte mal kurz starten mit unseren beiden Anfängen. Wir kennen uns ja noch aus unserer gemeinsamen Zeit von BMW. Da hast du schon, und daher kennen wir uns, glaube ich, auch, ein Teilzeitnetzwerk für Teilzeitmitarbeiterinnen waren es damals, glaube ich, hauptsächlich gegründet. Das Netzwerk gibt es immer noch, hat sich mittlerweile erweitert, fokussiert sich nicht mehr nur auf Teilzeitkräfte, sondern heißt jetzt Netzwerk für flexible Arbeitszeit und spricht auch nicht mehr nur arbeitende Mütter an, sondern der Hintergrund für die Wahl einer Teilzeit oder die Wahl der Arbeitszeit bedeutet ja nicht mehr zwingend, dass kleine Kinder betreut werden müssen. Was ja schon mal eine sehr erfreuliche Entwicklung ist.
Hat eigentlich von Anfang an auch, also das hat als Teilzeitstammtisch angefangen, aber wurde dann sehr schnell eigentlich zu flexiblen Arbeitskraft. Und Männer hatte ich auch mit drin, schon immer. Es waren bloß halt wenige. Ich glaube, bei den ersten 100 Frauen waren es 3 Männer.
Ja, das hat sich, glaube ich, schon in eine sehr, sehr positive Entwicklung weiterentwickelt oder ist weiter vorangebracht worden. Und es wird auch mit großem Engagement betreut.
Ja, das freut mich sehr. Das höre ich auch von meinen Nachfolgerinnen. Und das freut mich sehr, dass das weiter so stark liegt.
Woher kommt denn dein Engagement, dein Interesse für das Thema und dein Engagement für die Frauen, Annette?
Aus eigener Erfahrung natürlich, ganz stark. Also ich habe, wie du ja weißt, Teilzeit in Führung gearbeitet. Und also zum Beispiel dieses Thema des Teilzeitstammtisches kam dadurch, dass immer, wenn ich beim Mittagessen mit anderen Teilzeitmüttern geredet habe, ich was Neues gelernt habe. Wie das funktioniert oder rein auch administrativ, was für Sachen möglich sind oder nicht möglich sind. Und deswegen wollte ich das ein bisschen institutionalisieren und habe deswegen gedacht, das muss man mal einen Stammtisch ausrufen. Und da habe ich offene Türen eingerannt. Das waren, wie gesagt, relativ schnell in einem Jahr 100 Mitglieder und dann passte das Wort Stammtisch auch nicht mehr so
wirklich. Das stimmt, ja.
Irgendwann. Ja. Und als ich gegangen bin, waren das so um die 900. Und es waren auch, wie du schon sagst, hauptsächlich Mütter und 3 Männer. Von den 3 Männern einer, der auch wegen Kindern Teilzeit genommen hat und die anderen aus anderen Gründen. Und der zweite Grund aber nach dem Mutterschaftsthema war leider Burnout dann. Ja, warum Leute genommen haben, oder? Und ich habe damals auch mit der Personalabteilung zusammengearbeitet, weil ich immer gesagt habe, das ist doch eigentlich ein Blueprint oder ein Pilot für flexible Arbeitszeiten. Teilzeit ist ja nur eine Form des flexiblen Arbeitens. Aber ich habe auch natürlich mich vorher auch mal mit vielen Freundinnen und eben auch Kolleginnen, Chefinnen und so weiter darüber unterhalten, wie das alles so geht und wie das so läuft und habe mich schon immer über die geringe Wertschätzung von arbeitenden Müttern geärgert. Und dann ja, war ich irgendwann mal, also wenn du jetzt fragst, wie ich speziell auf das Buch gekommen bin oder das Thema Leading Mothers.
Na, da kommen wir gleich noch drauf.
Da kommen wir gleich noch. Und dann sage ich jetzt noch nichts.
Ja, mich hat jetzt erstmal interessiert, was dich so angetrieben hat. Man hat ja immer einen inneren Antreiber für bestimmte Sachen und diesem Thema bist du ja offensichtlich treu geblieben, auch über deinen beruflichen Werdegang, der dich ja irgendwann von BMW weggeführt hat, hin zu wo du jetzt bist. Magst du uns vielleicht über den beruflichen Weg noch ein bisschen informieren? Wie bist du denn zu der Funktion gekommen, in der du jetzt heute tätig bist? Was waren denn so die Stationen auf deinem Weg?
Ah, ich hatte ganz viele Stationen. Ich war von Anfang an im Market, also ich habe in England studiert und war dann in Deutschland am Anfang in einer kleinen mittelständischen Unternehmen mehr oder weniger im Marketing tätig. Bin dann zum großen Mobilfunkanbieter, der inzwischen O2 heißt, gegangen und habe da Marketing und Innovation, ja, damals war es noch Telefon, Fiat Intercom, kennt aber keiner mehr.
Ich schon.
Und habe da immer im Bereich eigentlich Innovation und Marketing gearbeitet. Also damals halt Entstehung des Mobilfunk- und Datenmarktes, also die ganzen Smartphones, mobiles Internet und so weiter. Und dann war ich Geschäftsführerin eines Startups in der New Economy. Und danach bin ich eben zu BMW gegangen und habe da das Thema vernetztes Fahrzeug erstmal betreut mit Marketing und Innovation eine ganze Zeit und bin dann da auch schwanger geworden, habe meinen Sohn bekommen und bin dann zurückgekehrt und habe mich dann da mit in verschiedenen Stationen war ich da. Ganz am Schluss war ich Leiterin Marketing für Zubehör weltweit. Und dann habe ich da nach 15 Jahren Großunternehmen dann auch aufgehört und habe mich eben mehr in die Beratung gestürzt und irgendwann eben beschlossen, das Buch, das ich schon lange vorhatte zu schreiben, doch endlich mal dann entweder doch zu schreiben oder ad acta zu legen. Und darauf war eigentlich im letzten Dreivierteljahr so ziemlich jetzt mein Fokus.
Das glaube ich. Das ist ein zeitaufwendiges Projekt. Und du warst dir aber sicher, dass du dieses Buch schreiben möchtest, weil ich frage jetzt ganz provokativ, Karriereratgeber für Mütter, die gibt's ja schon. Du warst dir aber sicher, ja, dass du mit dieser Art des Geschichteerzählens da das nochmal, also ist es dir auch gelungen, ist es dir nochmal gelungen, diese Geschichte anders zu erzählen, als ich es jetzt auch von anderen Ratgebern, die ich natürlich auch sehr gerne lese und ganz viel gelesen habe. Es ist dir tatsächlich auch gelungen, das nochmal so ein bisschen anders zu erzählen. Aber da warst du dir sicher, dass das dein Weg ist, ja?
Also sicher ist man sich nie, ob irgendwas ein Weg ist oder nicht. Und ich habe ja deswegen auch, als ich gedacht habe, okay, ich mache es jetzt wirklich, ich versuche jetzt mal dieses Buch zu schreiben, habe ich ja auch erstmal geguckt, ob meine These oder meine Hypothese, dazu bin ich dann doch zu viel noch Naturwissenschaftlerin, auch wirklich stimmt. Diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass eben Führungsqualitäten in der Kindererziehung und im Familienmanagement gewonnen werden und auch sehr gut ins Geschäftliche übertragbar sind. Und dazu habe ich erstmal eine Umfrage gemacht mit 250 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Und danach habe ich so um die 70 Frauen in verschiedenen Führungspositionen und Hierarchieleveln und Branchen und so weiter. Also mit 0 Kindern, mit 6 Kindern, also Leute, die Chefinnen haben und so interviewt und habe eben versucht herauszufinden, ob das Thema eine Allgemeingültigkeit hat. Bin dann auch auf Studien natürlich viele gegangen und habe auch in der Psychologie gefunden, dass es dazu eigentlich auch einen Zweig in der Psychologie gibt, der das untersucht. Und das hat mich einfach bestätigt. Ich habe auch immer wieder gefragt, würdet ihr eigentlich so ein Buch lesen? Und was du sagst, ja, es gibt sehr viele Bücher über Karriere und Frauen, aber das Thema ist da meistens das Thema Vereinbarkeit. Und das ist sicher ein ganz wichtiges Thema. Und auch dieses, wie kriege ich das alles zusammen hin und wie balanciere ich das? Und da geht es natürlich auch sehr viel um die ganzen Hürden. Und ja auch genügende Mental Load und Kinderbetreuung und alles Mögliche. Und was ich aber gerne machen wollte, ich wollte dem Ganzen mal einen positiven Aspekt geben und sagen, also dieses Thema Elternschaft ist so ein schwarzes Loch im Lebenslauf, das muss man mal überspringen, überspringt man selber und der Interviewer auch, ist eigentlich total doof und zeigt nicht die Wertschätzung, die von der Entwicklung, die eine Mutter eigentlich macht und von den Qualitäten eben, die sie lernt, von den Skills. Und darum ging es mir, einfach Mütter zu motivieren und zu sagen, hey, das ist nicht, das, was alle denken, ihr verschwindet dann ins Nichts und kommt wieder. Ihr habt da wirklich, ihr lernt da was ständig. Und das ist was Positives, da könnt ihr drauf stolz sein und da könnt ihr auch den Mut haben, darauf stolz zu sein und es zu vermarkten und sagen, boah, jetzt bin ich ein super Krisenmanager geworden, das hätte ich vorher nie so hingekriegt und ich bin so effizient geworden, das hatte ich vorher nie so drauf, das habe ich alles dadurch gelernt. Das ist toll, darauf kann ich stolz sein, das kann ich auch bei meiner nächsten, beim nächsten Beförderungs- oder Bewerbungsgespräch ruhig mal anbringen. Muss natürlich das professionell anbringen.
Ja, du stellst in deinem Buch heraus, dass sich Führungsfähigkeiten durchaus ähneln zu den Themen der Kindererziehung und dem Familienmanagement. Und ich finde, du hast das ganz interessant aufgebaut. Du hast nämlich sozusagen jeder Führungskompetenz einen Bauklotz zugeordnet, den man beliebig zusammenstellen kann. Das fand ich eine total interessante Herangehensweise. Und die Bauklötze sind A, Konsequenz und effektives Projektmanagement, B, die Empathie, C, die Resilienz, D, die Weiterentwicklung und E, die Vision. Und du sagst ja auch, man kann, wie Kinder das ja gerne mal tun, sich aus verschiedenen Bauklötzen, je nachdem, was man inhaltlich braucht, verschiedene Dinge zusammenstellen. Und ich musste ganz oft schmunzeln. Ich bin ja auch arbeitende Mutter, wie oft ich mich wiedergefunden habe, gerade bei den Beschreibungen, wie absurd so eine Organisation einer Kinderbetreuung sein kann oder wie verrückt die Lösungen sind, die man findet, um eine Projektdeadline nicht zu verpassen. Und das findet ja für viele Menschen komplett geräuschlos statt. Es ist ja dann einfach irgendwann ein Ergebnis da und wie man da hingekommen ist, das sieht ja oft überhaupt niemand. Also das hat mich schon sehr angesprochen. Ich würde jetzt gerne mit ein paar Aspekten oder würde ganz gerne über ein paar Aspekte aus deinem Buch sprechen. Habe aber auch in der Vorbereitung mir deine Website angesehen und deinen LinkedIn-Kanal und habe auch ganz viel gelernt über die Vorstellungen der Leading Mother of the Week und werde das auch alles in den Shownotes hinterher zum Nachlesen natürlich nochmal verlinken. Ich würde gerne anfangen wollen mit der Authentizität in Führungspositionen. Also ich habe selber zu meiner eigenen großen Überraschung das auch schon erlebt, dass Frauen in Vorstellungsrunden, und ich meine noch nicht mal Vorstellungsgespräche, sondern wirklich so in persönlichen Vorstellungsrunden, nicht mal erwähnt haben, dass sie Kinder haben, aus lauter Sorge, dass sie nur noch als Mutter wahrgenommen werden und nicht mehr als wertvolle Mitarbeiterin. Bei Männern erlebe ich das eigentlich eher, dass sie relativ locker und stolz von ihren Kindern und den gemeinsamen Aktivitäten berichten. Und da hat sich dann mir schon die Frage gestellt, ist das tatsächlich noch ein Thema in Unternehmen? Also wenn man das so liest, dann denkt man, das sind doch total vergangene Zeiten.
Das wäre schön. Das wäre wirklich schön. Aber nein, das sind leider keine vergangenen Zeiten. Also das habe ich auch in den Gesprächen mit meinen vielen Interviewpartnerinnen durchaus gemerkt. Es gibt ganz viele, die ihre Kinder nicht erwähnen oder möglichst wenig erwähnen, weil sie alle Angst haben, dass sie auf diese Mutterrolle reduziert werden. Und das ist ja leider auch oft so, weil es zum Mutterdasein so viele Stereotypen gibt, die ja wirklich einen reduzieren dann. Ja, die Mutter hat ja eh hauptsächlich das Kind im Kopf und das sind die Prioritäten, die kann sich gar nicht hundertprozentig auf den Job konzentrieren. Und im Zweifelsfall lässt sie den Job sowieso sausen und ist zu Hause. Und die meisten glauben auch, dass Mütter gar keine Ambitionen mehr haben, weil sie haben ja jetzt
die hat man abgegeben, die Ambition.
Ja, genau. Muss sich ja nicht eins zu eins austauscht einfach. Aber und es gibt eben auch diese vermeintliche Rücksichtsnahme. Also das ist auch eine wahre Geschichte, dass einer Mutter gesagt wird, ah ja, da gäbe es jetzt ein Training gegeben für eine Woche. Aber da habe ich dich mal gar nicht angemeldet, weil du hast ja zwei kleine Kinder und das ist Offsite und ich dachte, das ist für dich viel zu kompliziert zu organisieren, deswegen habe ich dich nicht angemeldet. So. Und ein halbes Jahr später stellt sich dann raus, dass dieses Training aber notwendig gewesen wäre für die nächsten Beförderungsschritt.
Ja.
Also ist durch die Nettigkeit eigentlich der nächste Karriereschritt blockiert worden. Und das passiert. Dass die
vermeintliche Nettigkeit, ne? Die vermeintliche Nettigkeit.
Genau, vermeintliche Rücksichtnahme. Antwort einfach zu fragen, ja? Kriegst du eine Woche?
Genau. Das Kind hat ja auch einen Vater und es gibt vielleicht eine Oma und man schafft es ja auch in die Arbeit.
Was auch immer die Frau für ein Modell hat, ja. was immer da funktioniert, aber einfach nicht zu fragen und zu meinen, ach, das blockiert natürlich viele Frauen in ihrer Weiterentwicklung da. Und das passiert leider auch oft. Ja. Also oft sind es auch so diese strukturellen Beförderungsprozesse und so weiter, die da nicht wirklich drauf ausgelegt sind, dass man in verschiedenen Lebensphasen einfach verschiedene, ja, Zeitaufwand und Prioritäten hat.
Also der sich ja dann auch wirklich wieder ändert und, wie ich auch finde, jedes Jahr ja wieder ändert. Man muss ja jedes Jahr wieder neu justieren. Ja, also spannend. Ja. Scheint so.
Am lustigsten ist ja nur, das Kind ist ja schon groß, das brauchte ich ja nicht mehr. Ja. Die haben noch nie Schulkinder gehabt, diese Leute. Ja.
Oder Teenager in der Betreuung. Ja, also du beschreibst, dass Frauen ja immer noch eingeteilt oder zugeordnet werden in Typen wie, jetzt kommt sie, die in Vollzeit arbeitende Rabenmutter, gibt's irgendwie nur in der deutschen Sprache das Wort, das nicht arbeitende Hausmütterchen und den weit verbreiteten Prozentsatz der Frauen in Teilzeit, wozu ich die Ergänzung eigentlich noch am allerbesten finde. Teilzeit ist auch nicht die Lösung, wenn Mütter gesellschaftliche Akzeptanz suchen. Teilzeitmütter können sich nämlich nicht entscheiden und versuchen, alles zu haben. Genau. Im englischen Sprachgebrauch wird das ja gerne auch mal als unconscious bias bezeichnet.
Diese Stereotypen.
Und darum, da habe ich mich gefragt, warum fällt es uns immer noch so schwer, die jeweils andere Seite zu respektieren, beziehungsweise anzuerkennen, dass sich die verschiedenen Welten auch positiv beeinflussen können?
Das ist eine sehr gute Frage. Also Stereotypen sind ja irgendwie vom Gehirn gemacht, damit es der Mensch leichter hat. Das ist schon okay. Also ich glaube nicht, dass man die komplett ausschalten kann, aber man muss sich ihrer bewusst sein. Und gerade bei den unterschiedlichen Lebensmodellen, die es inzwischen gibt, gerade von Frauen, finde ich, ist doch jedes okay. Und das wird aber immer so gelabelt, dass es immer negativ ist. Also der Vorteil davon, dass alle ein negatives Label haben, ist auch schon wurscht. Ja?
Kannst machen, was du
kannst
willst.
Kannst du auch schon machen, was du ja. willst. Ja? Das ist der Vorteil. Aber der Nachteil ist natürlich immer diese Bewertung, die dahinter hängt. Ja? Und das machen alle, also auch Frauen bewerten andere Frauen. Mhm. Jeder findet immer sein Lebensmodell das, was das Beste ist natürlich und sieht andere mit einem gewissen Misstrauen. Und das ist eigentlich schade.
Total schade.
Ist doch total egal. Ja. Total egal, ob sich eine Frau entscheidet, zu Hause zu bleiben und sich um ihre Kinder zu kümmern. Wenn das ist, was sie glücklich macht und ihre Familie glücklich macht, dann ist es doch wunderbar. Und genauso ist es wunderbar, wenn eine Frau Vollzeit arbeitet und auf Geschäftsreisen geht. Mir geht es ganz stark darum, eben, dass man das Lebensmodell leben kann, was man leben möchte und dass man da die Möglichkeiten hat. Und gerade in den Mehrkarrieremöglichkeiten werden Mütter einfach nicht gesehen. Also es geht auch immer um Frauen, generell Frauen in Führungspositionen und so weiter, ist ja auch sehr wichtig, aber dass ganz viele Frauen eben Mütter sind und ihnen deswegen nochmal weniger zugetraut wird als Führungsperson. Darum geht's noch nicht so viel. Mhm. Und das ist auch, um nochmal auf deine Frage von vorher zurückzukommen, eigentlich, das, was es nicht gibt in der Literatur. Mhm. Ja, das Thema Mütter kommt jetzt immer mehr hoch. Ich freue mich auch total, dass es da jetzt ganz viele Autorinnen gibt, die dieses Thema ein bisschen mehr hochbringen. Und the more the merrier. Und ich hoffe, damit können wir dann alle zusammen ein bisschen was bewegen.
Ja, das wäre wünschenswert. Also grundsätzlich, ich habe ja auch schon ein paar Jährchen Berufserfahrung, die ich mit mir herumtrage. Grundsätzlich finde ich, haben Frauen schon gelernt, unterstützender zu sein. Oder erlebe ich das Konkurrenzdenken, oder früher hat man das so als weibliche Zickerei bezeichnet, das erlebe ich sehr viel weniger. Aber das sich positiv Unterstützendere, das scheint offensichtlich irgendwie noch etwas zu sein, was immer noch ausbaufähig ist. Vielleicht erreicht man da auch nie 100%. Vielleicht ist das so eine Baustelle, wo man sagt, das kann immer noch besser werden. Also es ist wahrscheinlich auf einem guten Weg, aber...
Also ich habe das ganz viel erlebt. Ich bin ein ganz großer Fan von Frauen fördern Frauen. Ich mag auch dieses Wort so mit den Zickereien oder den Queen Bees oder was auch immer nicht besonders, weil das machen ja Männer auch untereinander. Die das sind dann Hahnenkämpfe oder so, da redet wieder keiner.
Das wird anders ausgeführt, ne?
Aber wenn es Frauen sich gegenseitig anzicken, dann ist das natürlich ein Zickenkrieg und bla, ist ganz wichtig. Wenn Männer das untereinander machen, ist das ganz normales Machtgeplänkel. Ja, finde ich auch, deswegen muss man nicht drüber reden. Oder auch bei Männern, aber nicht nur mal,
Das machen nur die Frauen. Das stimmt nämlich nicht, die Männer tragen es ein bisschen anders aus, weil sie es vielleicht auch in der Kindheit schon anders gelernt haben.
Genau, aber es gibt es da genauso.
Ja.
Ich bin unglaublich, also ich habe gerade mit meinem Buch unheimlich viele Frauen kennengelernt, die sich gegenseitig unterstützen. Frauen, die mich unterstützt haben, die ohne da, dass sie irgendwas davon haben, einfach nur um andere Frauen weiterzubringen, Frauen fördern. So bin ich auch zu meinem Buchvertrag gekommen. Ich hätte nie einen Verlag bekommen und es war mir sehr wichtig, einen Verlag zu bekommen. Als alte Marketingfrau wollte ich sicher sein, dass es auch eine Kundengruppe gibt. Und ich dachte, wenn ein Verlag das kauft, dann weiß er auch, also dann ist sicher, dass es da eine Kundengruppe gibt, die das interessiert. Nochmal sicherer als nach meinen Recherchen.
Mhm.
Und den Verlag habe ich nur bekommen, weil ich an einem Frauennetzwerk-Lunch teilgenommen habe und da eine Frau mich gefragt hat, was ich denn gerade mache und ich das erzählt habe und sie gesagt hat, ach, hast du denn schon einen Verlag? Und ich gesagt habe, das ist schwierig. Und dann sie gesagt, dann ruf doch mal die so und so an oder schreib der mal. Die hat da ein gutes Netzwerk. Das habe ich dann gemacht. Die hat gesagt, schick mir dein Exposé. Da kenne ich eine Verlegerin, eine Programmleiterin, die findet es vielleicht spannend. Eine Woche später hatte ich ein Buchvertrag.
Mensch, toll. Ein großes Shoutout an den Buchverlag für den Vertrag und den Vertrauensvorschuss, oder? Das ist toll.
Ja, und ja. Auch an all die Frauen, die sowas machen, die ohne drüber nachzudenken, andere Frauen fördern. Und davon gibt es sehr, sehr viele. Und mein Motto ist inzwischen immer, jeden Monat eine Frau fördern. Wenn wir das alle machen, dann haben wir ein ziemlich gutes Momentum, würde ich sagen.
Dann haben wir auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Genau. Ich würde noch mal ganz gerne auf ein Zitat zurückkommen. Das geht nämlich noch mal auf das, was wir jetzt vorher besprochen haben, nämlich von der Sigrid Nikuta von DB Cargo, die, glaube ich, sehr viele Kinder hat, 5, wenn ich es richtig gelesen habe. Und die sagt, je mehr Rollen ein Mensch innehat, desto mehr Perspektiven hat er oder sie auf die Welt. Und gerade im Management ist es ja wichtig und hilfreich, immer verschiedene Perspektiven auf die Welt zu haben. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja, das ist ja auch was du mit Kindern lernst, weil deine Kinder einfach einen anderen Blick auf die Welt haben. Also schon das Kleinkind, was da 3 Stunden für 500 Meter braucht, weil es alle möglichen Marienkäfer und Kieselsteine oder so betrachtet, das ist ja schon der erste Blick, andere Blick auf der Welt, den du nicht mehr hast, da bist du vorher immer vorbeigerannt, genau an dieser Stelle.
Ja.
So, und wenn sie größer werden und dir ihre Meinung mitteilen, du meinst ja immer, das wären so kleine Minimis und die würden die gleichen Sachen lieben wie du und dann stellst du mit relativ schnell fest, dass dem nicht so ist und dass du dich zwar total, also ich habe Biologie und Management studiert, ich habe mich im Tierpark München gearbeitet, nebenberuflich mal und ich habe mich total für Tiere interessiert, mein Sohn hat das nicht interessiert. Das ist so ein bisschen, wie schade, ja. Aber da gewöhnst du dich eben dran, dass andere Personen andere Perspektiven und andere Interessen haben und Sachen auch anders sehen. Ich habe da eine Geschichte, die ich total toll finde, also warum ich da so Geschichten erzähle, ist eben auch immer, um den Transfer zu zeigen. Und eine Geschichte da ist von einer Mutter, die mit ihrem Kind ins Parkhaus geht. Und da gibt's so diese Lämpchen, diese grünen, roten Lämpchen für die Parkplätze. Und dann sagt der Kleine, unter 5, sagt dann, Mama, da wo grün ist, darf man nicht parken. Und die Mutter denkt sich, aha, wie kommst du denn auf das? Und dann erklärt der Junge, ja, das ist doch ganz klar, da stehen ja keine Autos, also darf man da nicht parken.
Kinderlogik.
Und das ist so eine Kinderlogik. Und es ist ja eine Logik.
Ja, total.
Ja? Und das gibt halt so einen Perspektivenwechsel, weil du daran mit plötzlich mal lernst, Sachen aus einer ganz anderen Ecke zu sehen. Und genau das ist eigentlich sehr bereichernd, weil du auch damit lernst, eher zu verstehen, dass auch vielleicht dein Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin nicht so ist wie du, so ein Klon, der alles genauso macht wie du, sondern dass der anders agiert und Sachen anders macht. Und ich hatte in meinem Team zum Beispiel mal jemanden, der hat viel mehr, also der hat sehr, sehr stark recherchiert, bevor sie irgendwas gemacht hat, ja, und hat wirklich alles Wissen gesammelt und dann hat sie losgelegt. Und meine Chefin war eine, die ist sofort losgegangen.
Mhm. Ganz andere Herangehensweise, ja.
Ganz andere Herangehensweise. Und meine Chefin hatte dann einen Auftrag, den ich an diese Mitarbeiterin weitergegeben hat und die ist, nach einer Woche hat die gesagt, das musst du dir wieder wegnehmen, da kommt doch nichts raus, da passiert ja nichts.
Mhm.
Ich habe gesagt, da passiert schon noch was, sie hat eine andere Herangehensweise. Dann hat die losgelegt, als sie dann fertig war und hat das so super gemacht, dass meine Chefin total begeistert war und das war auch genau das Richtige, weil wir danach total unter Feuer gekommen sind für dieses Projekt und es war aber so gut aufgebaut und so gut recherchiert alles und hatte so viel Fleisch, das uns das hundertprozentig wasserfest war. Insofern war es genau richtig. Und das ist so der Transfer, dass du halt manchmal gucken musst, dass andere Leute einfach Sachen anders sehen. Und das bringt dir deine Kinder bei.
Total, ja. Wie sehen das denn die Frauen, die du interviewt hast oder auch du? Wie erleben sie denn die Doppelrolle als Führungskraft und Mutter? Woran machen sie denn die Bereicherung fest? Weil also ich muss ganz ehrlich sagen, ich genieße das ja total, dass ich mich technologisch irgendwie weiterentwickle oder ja eben auch in meinem Beruf das Gefühl habe, zu wissen, wovon ich spreche und mich da weiterentwickeln zu können. Ich finde es aber auch gut, dass ich verstehe, warum TikTok so berühmt ist und warum meine Kinder TikTok so toll finden. Und ehrlich gesagt finde ich es für mich auch gut. Als Kommunikationsfan hat man natürlich, bringt man ja so ein gewisses Interesse für Sprache mit, wenn die dann in ihrem Jugendslang unterwegs sind und ich dann weiß, ich weiß auch, was ein NPC ist. So. Also ich finde es total bereichernd, dass man diese beiden Welten miteinander, dass sich diese Welten umeinander ergänzen können. Was sagen denn die von dir interviewten Frauen so dazu?
Das sehen die schon auch so. Also ich hatte früher an meinem Schreibtisch eine Postkarte, da stand drauf morgens Zirkus, abends Theater. Fand damals passte in vier Worten mein Leben ganz gut zusammen. Mhm. Aber sowohl Zirkus als auch Theater sind ja was Schönes.
Ja.
Ja. Und das sehen schon viele. Also du hast schon eine andere Wertschätzung natürlich in der Firma, wenn du Projekte abschließt oder irgendwas machst oder mehr Gehalt bekommst oder so. Da hast du eine andere Art von Wertschätzung, die du zurückkriegst. Du hast stehst da auch immer auf neue Probleme und neue Herausforderungen, die dich intellektuell stimulieren. Und das ist natürlich schon sehr bereichernd. Und einen ganz großen Austausch mit ganz vielen Experten. Mit deinen Kindern hast du einen ganz anderen Austausch. Und wenn es jetzt kleine sind, die einfach, wenn du nach Hause kommst, dir in die Arme fallen und du merkst, was da einfach für Emotionen hochkommen, das ist eine ganz andere Wertschätzung und eine ganz andere Bereicherung natürlich als der Job. Und die sich weiterentwickeln zu sehen und zu fördern, finden schon auch alle sehr bereichernd. Es gibt da auch in der Psychologie, hatte ich ja schon mal gesagt, da gibt es diesen Spezialbegriff, der nennt sich Work-Life-Enrichment. Mhm. Dass du wirklich einfach dadurch, dass du zwei Welten hast, auch bereichert wirst. Also ist kein Thema, in zwei Welten zu leben, ist auch viel Stress. Das wollen wir auch gar nicht verniedlichen oder runterreden. Aber es ist auch so, dass du, wenn du nur in einer Welt lebst und da passiert irgendwas, was nicht so gut funktioniert, dann drehst du dich natürlich um dieses Problem. Mhm. Dann hat das eine ganz andere
Dimension schnell, ne?
Ja. Wenn du dann in die andere Welt gehen kannst und da mal kurz abschalten kannst oder da ganz andere Themen hast, die vollkommen unterschiedlich sind, dann macht es dein Leben eigentlich besser und glücklicher.
Laut Glücksatlas.
Ja, und ich finde, da muss man sich bei dem ganzen Stress, also ich kenne auch sehr viele gehetzte Mütter, ich war auch lange ein, muss man sich das ab und zu auch mal sagen. Das ist doch eigentlich toll. Ich habe in beiden Welten Glücksmomente und die sind komplett unterschiedlich. Und wir neigen mal dazu, auf die ganzen negativen Sachen uns zu konzentrieren und uns damit auch so ein bisschen selber runter zu wirtschaften oder schlechter zu machen, als wir eigentlich sind. Und ab und zu muss man einfach mal sagen, das ist doch toll, meine zwei Welten sind wunderbar.
Ja, es setzt einen ein Stück weit auch zusammen, wie so passende Puzzlestücke, finde ich. Man setzt sich irgendwann so zusammen, wenn man überzeugt ist von diesem Weg. Und dann passt das auch total gut zusammen.
Genau, und eigentlich ist das ganze Buch eben über diese Bereicherung, wenn du so willst. Deswegen, ich habe das ja immer wirklich einmal in den Kindergeschichten, oder Kindergeschichte hört sich jetzt so blöd an, in den Erfahrungen, die du machst. Deswegen, die Kapitel haben ja auch immer noch einen Vorsatz. Also zum Beispiel das erste, was du genannt hast, Konsequenz und effektives Projektmanagement, heißt eigentlich, dann gibt es eben kein Eis, Konsequenz und effektives Projektmanagement, weil eben so eine Geschichte, die du da erlebt hast, und das ist eigentlich auch das Ziel, dass da genau das passiert, was bei dir passiert ist, das auch kenne ich.
Ja.
Dann geht dir vielleicht auch auf, dass du Qualitäten hast, die dir bis dato noch gar nicht bewusst waren. Und dass du die dann bewusster einsetzt.
Mhm.
Und also meine Lieblings- oder die Geschichte, die ich gerne und immer erzähle und die immer den Leuten auch sehr eingängig ist, ist die, wie ich auf das Buch gekommen bin, überhaupt, wie ich das schreiben wollte, als ich mit meinem Sohn beim Spielplatz war Und der war so um 3 oder 4. Und neben ihm spielte ein Kind, was einen tollen Bagger hatte. Und kurz darauf spielte mein Sohn mit dem Bagger und das Kind heulte. Und ich bin da hingegangen, habe das geklärt. Kennt sicher jede zuhörende Mutter dieses Problem.
Überall schon mal vorgekommen.
Ja, genau. Ja. Und sag mal, und dann war ich am nächsten Morgen in einem Meeting mit 2 Abteilungsleitern und die kloppten sich um ein Projekt. Und mein Kopf sagte spontan, leise natürlich, in mich hinein, ja, dann gib ihm doch endlich den Bagger zurück.
Ja.
Und dann dachte ich, keine schlechte Idee. Was habe ich denn gestern gemacht? Und dann habe ich das angewendet, was ich da im Krisenmanagement oder Konfliktmanagement eigentlich im Sandkasten gelernt hatte und habe gesagt, okay, wem gehört eigentlich der Bagger? Also wer ist der Project Owner hier? Und dann kann man auch zusammenspielen. Also wie kann man die verschiedenen Projekte vielleicht aufteilen und zusammen machen? Und so weiter. Bis natürlich zu dem nicht zu unterschätzenden Punkt können wir die Burg dann auch gemeinsam den Mamas zeigen. Also können wir auch gemeinsam die Lorbeeren einheimsen. Und das hat super geklappt. Die sind total glücklich raus. Und das war eben genau dieser Transfer, der mir so wichtig ist, den man natürlich aber professionell machen muss, eben nicht indem man niedliche Kindergeschichten erzählt, sondern indem man das wie eine Projekterfahrung behandelt und erzählt, auf den ich geachtet habe, von denen ich die Geschichten haben wollte. War genau dann so diesen Aha-Effekt, hey, ich kann ja da Sachen, denen ich mir vielleicht gar nicht bewusst war oder die mir helfen in meinem Job.
Das finde ich sowieso auch interessant, dass man manchmal ja auf bestimmte Stärken aufmerksam gemacht werden muss. So weiß man gar nicht, dass so etwas in einem schlummert als Talent oder dass man etwas hat, was ausbaufähig ist. Und dass es doch total schön ist, wenn man solche Erfahrungen dann mit reinbringt und die hernehmen kann, um sich auf dieser Basis dann auch zu entwickeln oder weiterzuentwickeln.
Ja, und das hilft auch unheimlich vielen Frauen, weil sie einfach dadurch merken, dass sie viel mehr können, als sie dachten. Und dieses Selbstbewusstsein zu stärken von arbeitenden Müttern, die ja ganz viel mit Schuldgefühlen zu kämpfen haben und Stereotypen und so weiter.
Ja.
Das einfach schon alleine das, diese simple Wahrheit, es geht anderen auch so. Ich bin hier nicht ungewöhnlich in der Hinsicht, was ich für einen Zirkus zu Hause habe. Das hilft schon. Und das, wenn man da das Selbstbewusstsein nur leicht steigern kann, glaube ich, macht das schon viel aus.
Wir sind nicht allein, ne? Ich wollte noch mal fragen, oder ich wollte noch mal eine Frage zu den Unternehmen stellen. Du hast ja viele Frauen interviewt und auch im Rahmen deiner Recherche. Wo liegen denn die Unterschiede in den Unternehmen, wie Frauen das wahrnehmen, wie sie ihre Rolle dort ausüben können? Hat die Firmengröße eine Rolle gespielt oder gibt es Branchen, die besonders förderlich sind oder eben auch nicht förderlich sind? Oder ist die Selbstständigkeit eine Lösung? Hast du da eine Antwort gefunden?
Nein, aber das glaube ich gibt auch keine allgemeine Antwort, was für die verschiedenen Frauen und Mütter ideal ist, weil ja so viele Faktoren zusammenspielen, die bei jedem unterschiedlich sind. Ja, deine finanzielle Lage, deine Paarsituation, deine Familie, deine Umgebung, Omas, Opas, Kinderbetreuung, deine Werte, was dir wichtig ist. Und das ist bei jedem anders. Insofern gibt es da auch keine Ideallösung. Das ist für jeden unterschiedlich. Und bei den Unternehmen, nee, die Größe spielt eigentlich keine Rolle, ob die das gut machen oder nicht gut machen. Das ist wirklich die Aufmerksamkeit,
die sie auf das Thema geben.
Ja, genau, die sie dem Thema geben und inwiefern das eben mehr so Whitewashing oder Pinkwashing oder wie auch immer man das nennen will, ist oder inwiefern das wirklich ernst genommen wird. Und wenn es wirklich ernst genommen wird, dann wird richtig in die Strukturen auch reingegangen und geguckt und mal die Frauen und Mütter im Unternehmen gefragt, wo es denn dran scheitert, was denn hakt, was denn nicht gut ist. Und dann gibt es einige Firmen, die das wirklich in Angriff nehmen und die schon anfangen, in der Elternzeit und da Frauen unterstützen, während sie in der Elternzeit sind, nicht rauszukommen, mit ihnen in Kontakt bleiben und eben den Wiedereinstieg dann auch erleichtern und dann eben auch weiter fördern im Unternehmen. Und es gibt Unternehmen, die gucken nur darauf, dass sie auch eine Frau drin haben und das war's dann, ja. Und das Thema Mutterschaft ist da eher, es gibt Firmen, die haben ein Familienbüro, ein Kinderzimmer, wo, wenn du da mal wieder mal alles scheitert, der Kindergarten zu hat und die Oma krank ist und der Vater auf Geschäftsreise, wo du dein Kind mit ins Büro nehmen kannst und das ist dann ein kindergesichertes, abgeschlossenes Büro, wo du auch dein Kind mal neben dir hast.
Ja, das habe ich zum ersten Mal in deinem Buch gelesen. Das fand ich großartig. Was für eine tolle Idee. Das kannte ich bis dato tatsächlich auch noch nicht, weil genau so ist es ja, dass man gerade dann, wenn es mal richtig nötig ist, unter Umständen alleine dasteht und nicht einer einspringen kann und der Arzt jetzt am Nachmittag auch noch zu hat und man einfach ein paar Stunden überbrücken muss. Und ja, was für eine einfache Idee eigentlich zu sagen, naja, dann muss es halt mal für 2 Stunden mitkommen. Findet das Kind ja vielleicht auch ganz spannend, je nachdem, was Ausgangslage der aktuellen Problematik ist. Und dann ist es halt mal für 2-3 Stunden dabei.
Also ich habe auch in meinen Interviews festgestellt, es ist nicht unüblich, dass arbeitende Mütter, Führungskräfte bis zu 8 Babysitter haben. Also, weil einfach, wenn es dann dringend ist und wenn du zu diesem Meeting musst und so weiter, dann ist der normale Babysitter gerade beschäftigt, der 2. krank. Und ja, dann hast du halt nicht nur Plan B, sondern auch noch C, D, E, F, damit du sicher sein kannst, dass du bei einem wichtigen geschäftlichen Termin auch zur Verfügung stehst. Mhm.
Machen wir hier doch mal weiter. Du sprichst in deinem Buch ganz konkret über 2 Firmen, die sich als sehr positiv herausstellen, und zwar die Otto Group. Und was ich total interessant fand, die Firma Netflix. Skizzier doch mal kurz, was die beiden Firmen anders machen und ob du meinst, dass der Erfolg auch messbar ist, das Engagement auch messbar ist für die beiden Firmen.
Also ich meine, also um das vorwegzunehmen, der Erfolg muss messbar sein, weil sonst siehst du gar nicht, ob deine Maßnahmen greifen. Mhm. Du musst also sonst, ja, bringt es gar nichts, weil wie gesagt, du gar nicht weißt, ob du das eigentlich das richtig gemacht hast oder nicht. Die Otto-Gruppe, auf die bin ich gekommen durch eine meiner Interviewpartnerinnen. Und die hat mich eben, wie gesagt, eigentlich drauf gebracht, dass ich nicht nur die positiven Beispiele für die arbeitenden Mütter und Führungskräfte, also die Leading Mothers, das ist immer ein langes Wort, arbeitende Mütter und Führungskräfte, deswegen Leading Mothers etwas prägnant.
Leading Mothers geht einem fast dann einfacher über die Lippen, gell?
Genau. Dass es nicht nur um die Leading Mothers geht, sondern eben auch um die Unternehmen. Also erstmal hoffe ich mal, dass das Buch nicht nur Frauen lesen. Das ist natürlich wahrscheinlich, dass sehr viele Frauen das eher sich zulegen. Aber ich möchte eben auch, dass Unternehmen, Unternehmer und Entscheider das sehen, um zu merken, dass sie da einen Talentpool sonst unbedacht lassen, der einfach wahnsinnig gut ist. Und es gibt sowieso zu wenig gute Führungskräfte. Gallup sagt, irgendwie 1 von 10 Personen ist nur eine talentierte Führungskraft. Warum sich auch noch selber einschränken? Mhm. Also das ist nicht sehr unternehmerisch gedacht. Ja. Mhm. So, und deswegen bin ich drauf gekommen, als ich dann gemerkt habe, es gibt außer den 2 natürlich noch mehr Unternehmen, die das gut machen, glücklicherweise. Warum nicht mal 2 Unternehmen vorstellen, damit man auch sieht, wie man das anfangen kann und wie man das machen kann? Und bei der Otto-Gruppe, wenn ich da jetzt mal von jedem ein Beispiel rausnehmen kann, ist das zum Beispiel so, dass die lebensphasenorientierte Beförderungsprozesse und Karriereprozesse machen. Das heißt, dieser ursprüngliche lineare Karriereweg, der ist nicht mehr realistisch, den gibt es nicht mehr, vor allen Dingen nicht für Frauen. Und der behindert vor allen Dingen auch Frauen, weil das ja immer heißt, wenn du so eine Delle in diesem Karriereweg hast, dann bist du draußen. Mhm. Dann kannst du nicht mehr weiter befördert werden und so weiter. Und das ist oft eben auch so in den Strukturen hinterlegt, im Prinzip in den Beförderungsstrukturen. Wenn du aber berücksichtigst, dass Menschen Dellen in ihrem Leben haben und das nicht bedeutet, dass sie dann weniger können, sondern dass man sie trotzdem, wenn sie aus dieser Delle wieder zurückkommen, zum Beispiel eine Elternzeit, oder es kann aber auch ein Sabbatical sein oder eine Pflege der Eltern oder eine eigene Krankheit oder was auch immer, dass sie danach immer noch genauso gut sein können und genauso weiter befördert werden sollten als Talente, dann ist das sehr viel realistischer und sehr viel besser. Und das macht die Otto-Gruppe. Also deswegen, das finde ich eine sehr, sehr spannenden Weg da.
Finde ich auch wahnsinnig spannend. Finde ich ganz toll, auch gerade von Otto zu lesen. Wir hatten früher, als ich Kind war, den Otto-Katalog zu Hause. Und so zu hören.
Bei der Otto-Gruppe.
Genau, wie sich dieses Unternehmen weiterentwickelt hat in Sachen Logistik. Ich habe es dann auch nochmal so ein bisschen nachgelesen. Aber für mich war das damals, weil das Bild eben so Otto war halt der tolle Katalog. Und was da draus geworden ist und wie sich das Unternehmen heute aufstellt, fand ich toll.
Und das kommt halt auch von ganz oben. Mhm. Also die Führungskräfte, die ganz oberen Führungskräfte, jetzt haben sie auch einen weiblichen CEO. Die leben das und denen ist das sehr wichtig. Ja, zum Beispiel also von Otto, dem ehemaligen Katalog Otto, der jetzt einfach nur Otto heißt. Die ehemalige Kathi Röver, die jetzt auch im generellen Vorstand aufgestiegen ist, die arbeitete in 80% als Top-Führungskraft. Und weil sie auch Kinder hat. Und deswegen hat sie beschlossen, dass alle Führungsjobs auf 80% ausgeschrieben werden. Und das ist sowas, was von oben nach unten geht und was wirklich dann auch das Commitment zeigt und das auch wirklich bringt und dann wirklich auch Veränderungen hervorruft. Ja, das fand ich bei der Otto-Gruppe toll. Mhm. Also die sagen auch selber in ihren verschiedenen Unterorganisationen, bei manchen sind sie weiter, bei manchen sind sie schon sehr weit, bei manchen noch nicht so. Aber das finde ich eben auch diese Transparenz und macht das viel authentischer und viel ja klarer, dass es wirklich interessiert. Und bei Netflix ist generell ein ziemliches Benchmark, was Diversity angeht. Das ist eine ganz besondere Firma, weil die nur High-Performer einstellen. Mhm. Also nur Leute, die wirklich die Besten in ihrem Fach sind.
Können sie sich aussuchen wahrscheinlich?
Ja, aber es ist schon auch schwierig, Talente zu bekommen. Aber das ist trotzdem deren Philosophie, mhm. weil sie halt auch sagen, nur die Leute, die wirklich gut sind, die bringen auch richtig was. Mhm. Die bringen mir viel mehr als 3-4 Leute, die okay ja. sind. Das funktioniert ja auch. Und die Leute können aber natürlich diese hohe Leistung nur bringen, wenn sie auch wirklich voll da sind. Und wenn sie Probleme haben, zum Beispiel, wenn sie Kinder wollen und es klappt nicht, das ist ja etwas, was einen natürlich komplett ja die ganze Zeit verfolgt, dann sind sie auch nicht wirklich high-performing mhm. mehr. Ja, deswegen machen die etwas, das nennen die Family-Forming Support. Das heißt, die zahlen die Adoptionsagenturen oder die Fruchtbarkeitsbehandlung.
Sehr beeindruckend, ja, fand ich auch.
ja. Und das ist so ein ganzheitlicher Ansatz halt, den die Mitarbeiter nicht nur als Arbeitsmaschine zu sehen, ja. sondern eben zu sagen, das ist ein Gesamtmensch und wenn da auf der einen Seite irgendwas nicht funktioniert, nicht stimmt, dann funktioniert es auch auf der anderen Seite nicht so. Und diesen ganzheitlichen Ansatz fand ich halt da sehr, sehr
passend. Ja, und ich denke auch in der Loyalisierung der Talente spielt das sicherlich auch eine Rolle. Wenn man sich so unterstützt und wertgeschätzt fühlt, dann ist man ja auch gerne bereit, etwas zurückzugeben. Ja, es sind tolle, positive Beispiele und ich bin sicher, du hast noch sehr viel mehr gesehen und gefunden und es ist toll, dass es solche Beispiele auch schon gibt. Ich möchte noch mal ein bisschen über Partnerschaften sprechen. Die Rush Hour des Lebens, so bezeichnet man das Alter ja auch gerne mal. Ich habe gelesen, dass es hilfreich ist, wenn das Mental Model oder die Mental Load sich auf 50-50 einpendeln kann. Das heißt natürlich nicht, dass es auch mal 70-30 oder 60-40 ist. Das bringt ja das Leben einfach so mit sich. Aber was haben deine Interviewpartnerinnen da so gesagt? Wie schafft man es, dass sich beide Partner gleichwertig verantwortlich fühlen? Also nicht, dass der eine die ganze Woche durchorganisiert und der andere eigentlich schon gelobt werden möchte, wenn er die Spülmaschine ausgeräumt hat.
Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Augen auf bei der Partnerwahl.
Wenn es so einfach wäre, gell?
Ja, genau, wenn es so einfach wäre, ja. Nein, also alle Mütter und Führungskräfte sagen, natürlich muss ich einen guten Partner haben, mit dem ich offen darüber reden kann und mit dem ich das abstimmen mhm. kann. Dann ist es auch egal, welches Modell du fährst, ja, ob du zu Hause bleibst oder du Teilzeit arbeitest oder du Vollzeit arbeitest und dein Mann zu Hause bleibt oder was auch immer. Das muss eine bewusste Entscheidung sein und da muss drüber geredet werden und das muss dann auch bewusst gelebt werden. Und ich habe ja auch in meinen Recherchen bin ich auf ganz viele Firmen gestoßen von Gründerinnen, Startups, die irgendeine Not hatten oder entdeckt hatten in ihrem eigenen Leben und daraus eine Firma gegründet haben, eine Firmenidee, zum Beispiel Hey Nanny, die eben Nannies vermitteln, auch im ländlichen Raum, oder Mom Hunting, das ist eine Reverse-Recruitment-Firma für Führungskräfte und Mütter. Und es gibt eben auch eine, die heißt Equally, die sitzt in Berlin und die machen eigentlich so eine Art Gesprächsleitfaden, Hilfen in dem Aufteilen der verschiedenen Arbeiten mhm. als Paar, mhm. mit oder ohne, ist egal, aber dass das einfach mal alles benannt wird, denn dann erst machst du sichtbar, wer da eigentlich was macht.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja, also deswegen, was alle sagen, ist wirklich ein Partner, der da hinter dir steht und mit dem du zusammen das entscheidest. Es gibt natürlich aber auch inzwischen unheimlich viele alleinerziehende Mütter, mhm. die finanziell natürlich auch oft keine Chance haben, als dann wirklich voll zu arbeiten und dann hoffentlich auch noch aufsteigen, wenn sie das wollen. Und die haben natürlich nochmal ein anderes Thema dahinter. Aber also bei denen muss ich immer wieder sagen, Respekt. Ich finde es immer total beeindruckend, wie die das hinbekommen.
Ja, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik und eine ganz andere Dimension, wenn man alleine vor so einer Situation steht. Das ist klar.
Genau. Die dann aber oft eben Unterstützung in ihrem Freundeskreis oder in der Familie haben.
Ja, die dann wahrscheinlich in dem, was man so gerne sagt, man braucht ein ganzes Dorf, um das Kind großzuziehen, vielleicht auf, an der Stelle einige Stärken weiterentwickelt haben oder ausgebaut haben, um das entsprechend zu ersetzen, ne?
Wobei die Mütter meistens das Dorf schaffen. Wobei die Mütter mein Dorf auch generieren. Also das Dorf ist nicht vorher da. Das schaffst du dir. Du schaffst dir den Kreis, der dich unterstützt. Also sie sind nicht nur die Nutznießer des Dorfes, sondern sie haben das Dorf gebaut. Das finde ich fickes bei dem Spruch immer.
Unbedingt. Oh ja. Na, aber ich fand die Frage nach der Partnerschaft schon interessant, weil, wie auch vorhin schon gesagt, es muss ja also eigentlich fast jedes Jahr wieder neu justiert werden, weil sich ja immer wieder etwas ändert, auch so mit Kindern, die heranwachsen. Man kann ihnen mehr übertragen, sie können mehr alleine machen. Man kann ihnen mehr zutrauen, sie können Wege alleine bewältigen. Das heißt, man muss ja eigentlich dieses ganze Spiel fast jährlich neu auswürfeln. Ne? Also wer macht von uns was? Wer kann jetzt was reingeben von sich? Und das stelle ich mir über Zeit schon gar nicht so einfach vor, da immer wieder zu sagen, wir bleiben da gemeinsam dran und wir schauen, dass wir immer wieder uns auf die 50-50 einpendeln.
Klar, aber das ist ja eigentlich auch generell in jeder Ehe so. Da musst du dich ja auch ständig wieder einpendeln, weil du dich ständig veränderst. Insofern hat es mit Kindern nur noch eine weitere Dimension, weil du die gemeinsame Verantwortung für Kinder hast eben. Mhm. Die Organisation ist einfach schon, je mehr Kinder du hast, desto komplizierter, obwohl mir irgendjemand mal erzählt hat, ab 3 Kindern ist auch schon wurscht. Aber
das hört man immer, aber da bin ich mir nicht sicher, ob ich das unterschreiben würde.
Also ich kann es auch nicht aus eigener Erfahrung sagen. Also,
ja. Aber ja, ich auch nicht. Ja,
insofern, klar, muss man sich da immer wieder neu justieren und man justiert ja auch die anderen Möglichkeiten, also andere Mütter aus dem Kindergarten, wo man mal sagt, da nimmt man mit. Ich habe auch schon gehört, dass eine gesagt hat, sie ist offiziell, hat sie eine ihrer Freundinnen als offizielle Partnerin beim Kindergarten zum Abholen auch angegeben, damit das immer einfacher ist. Also man baut sich ja sein Netzwerk auch in jeder dieses Stadiums neu auf, weil es immer wieder neue Leute sind.
Ja, genau. Man
findet eben auch da immer neue Varianten und neue Lösungen, wie was geht. Also insofern, klar, das entwickelt sich immer generell fort.
Mhm, Das finde ich ist aber ein gutes Bild, diese 50-50. Das ist schon etwas, wo es gut ist, dran zu kommen oder immer wieder als Ziel zu setzen, das irgendwie so hinzukriegen, dass man das Gefühl hat, dass alle am gleichen Rad schwingen oder alle am gleichen Strang ziehen.
Ja, und wenn man das anders macht, dass das halt abgesprochen ist, dass man nicht aus Versehen in irgendein Modell reinrutscht, was man so eigentlich nie wollte, das oft passiert, also viel öfter als man denkt.
Sondern und ganz schnell auch, ne? Kann ich mir vorstellen, dass das ganz schnell passiert.
Sondern, dass man halt das sehr bewusst macht.
Ja. Sehr schön. Jetzt wollte ich nochmal eine Frage stellen in Richtung zukünftige Entwicklung, wie du oder deine Interviewpartnerinnen, wie ihr das so einschätzt. Stichwort Generation Z oder jetzt schon die sich neu bildende Generation Alpha. Es wird ja über diese neue Generation am Arbeitsmarkt, also eher die Zettler, gesagt, dass sie nicht so leistungsbereit wären, dass eine Work-Life-Balance so wichtig wäre. Hast du bei deinen Interviewpartnerinnen da einen Einblick bekommen, wie künftig wohl Frauen dann Führung definieren werden oder auch geführt werden wollen? Weil das ja wiederum auch bedeutet, dass sich Unternehmen auch darauf wieder einstellen müssen und das bei heute schon einem sehr spürbaren Fachkräftemangel und hohen Fluktuationen.
Ja. Naja, mein Sohn ist auch Generation Z. Deswegen, also bei dem kann ich das nicht feststellen, dass er nicht leistungsbereit wäre und so. Ich finde auch diese Generalisierungen von Generationen immer nicht ganz so einfach.
Der gibt's für mich auch.
Aber vor allen Dingen ist das natürlich etwas, was auch ganz viele, mit denen ich geredet habe, auch sehr positiv reflektieren. Die sagen, jede jüngere Generation stellt in Frage, was die Ältere gemacht hat. Das haben auch wir gemacht. Und das ist eigentlich auch sehr positiv, weil du dann wieder über Sachen nachdenkst, die du schon längst als Norm hingenommen hast. Und dieses Thema, was, glaube ich, die sehr stark beschäftigt, eben auch durch diese ganzen wirtschaftlichen, technischen, politischen Krisen, durch die wir jetzt durchgehen, die wir so nicht hatten in meiner Generation, in der Stärke, jetzt auch viel mehr noch die Frage nach dem Sinn stellen. Und das ist schon etwas, was viele Unternehmen auch verstanden haben, wo die auch jetzt natürlich eher eine Vision haben. Früher, also mein alter Chef hat noch gesagt, wenn Visionen hat, muss zum Arzt gehen. Das ist, glaube ich, so ein altes Helmut Schmidt-Zitat. Bei Führungskräften vermittelt, was der Sinn dieses Unternehmens ist und wie man das dann umsetzt. Und da gibt es auch Studien in den USA, dass Frauen inzwischen Unternehmen viel schneller verlassen, wenn sie keine Sinnhaftigkeit dahinter sehen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was bei Müttern speziell auch ausgeprägt ist, weil Kindererziehung und sowas in der Richtung Familienmanagement ist ja langfristig angelegt. Also ich hoffe, du kannst dein Kind ganz lange begleiten. Und dementsprechend guckst du ja auch viel stärker in die Zukunft über viele, viele Jahre. Und alles, was du machst, ist darauf ausgerichtet, was dein Kind in Zukunft, wenn es ein Erwachsener ist, dann vielleicht für Fähigkeiten oder Möglichkeiten hat. Und das tut auch Unternehmen gut, Leute zu haben, die dann ein bisschen weiter gucken und ein bisschen mehr den Sinn suchen und sich auch ein bisschen mehr mit den Werten auseinandersetzen, was du auch mit deinem Kind automatisch machst, weil die Sachen hochkommen. Also zum Beispiel bei mir und meinem Mann war das beim Thema, die ersten Noten kamen, kriegt man dafür Geld oder nicht? In der Familie meines Mannes hat man dafür Geld bekommen, wenn man eine gute Note bekommen hat. In meiner Familie war die gute Note selber intrinsisch die beste Motivation. Und bei den Interviewpartnerinnen, die ich hatte, gab es alle möglichen anderen Facetten davon. Ja, eine hat gesagt, bei einer 6 kriegt ihre Tochter 6 Küsse, weil die weiß selber, dass die Note nicht gut ist und die braucht dann mehr Trost und Motivation, um weiterzukommen. Und bei einer 1 gibt es halt nur einen Kuss, weil das ist ja schon an sich. Und bei anderen ist das so, dass du bei einer 1 Geld kriegst, bei einer 2 ein bisschen weniger, bei einer 3 noch ein bisschen weniger, bei einer 4 musst du zahlen. Ja, sehr unterschiedliche Modelle. Die haben aber alle sehr stark mit Werten zu tun. Was ist mir da eigentlich wichtig? Was will ich dem Kind vermitteln? Was will ich da als Vorbild auch abgeben? Und diese starke Auseinandersetzung, ständige, konstante Auseinandersetzung mit deinen Werten und deinen Visionen und was du eigentlich im Leben willst und auch in der Welt eigentlich willst, das ist für jedes Unternehmen auch sehr gut, wenn du solche Leute hast. Denn die Führungskräfte sind die Unternehmenskultur leben und auch weitergeben. Und deswegen brauchst du Leute, die sich auch mit solchen Themen auseinandersetzen.
Ich bin da sehr, sehr neugierig. Also ich bin ein bisschen überrascht. Die Mitglieder der Generation, die ich jetzt kenne und die ich im Arbeitsleben kennengelernt habe, die würde ich jetzt auch nicht als nicht leistungsbereit einstufen, überhaupt nicht. Aber es ist ja im Moment etwas, was so ein bisschen mit dieser jetzt ins Berufsleben eintretenden Gen Z in Verbindung gebracht wird. Von daher bin ich da sehr gespannt, was da Neues auf uns zukommt und auf was wir uns da einstellen dürfen. Ich denke, das ist durchaus auch etwas Positives.
Naja, das ist halt so, dass die auch mehr verlangen. Und das ist durchaus auch nichts Schlechtes. Und die wissen halt auch, dass sie in einer Generation sind, wo es Führungskräftemangel gibt, Talente rar sind. Und dann kann man auch mehr verlangen. Und das tun die selbstbewusst. Das ist auch ihr gutes Recht, ja.
Das tun sie auch. Und das finde ich auch. Das sei ihnen vergönnt und das sei auch ihr Weg. Genau. So, liebe Annette, jetzt schreitet unsere Zeit voran. Ich könnte mich, glaube ich, noch ganz lange mit dir über diese spannenden Themen unterhalten. Das macht mir gerade total Spaß. Aber ich glaube, so langsam müssen wir ein bisschen zum Ende kommen. Ich hatte mit dir noch teilen wollen, dass ich tatsächlich über dein Buch und über die Vorbereitung auf dieses Interview auf eine Idee gekommen bin. Und die wollte ich hier ganz gerne noch loswerden. Und zwar die zitierten Rabenmütter, weil der Stereotyp mal wieder herauskam, habe ich mir gedacht, es wird so viel über vermeintliche Rabenmütter gesprochen. Also wie gesagt, ich glaube, das ist ein Begriff aus der deutschen Sprache, das kennen andere Sprachen überhaupt nicht. Hat denn eigentlich schon mal jemand wirklich mit Rabenkindern gesprochen? Also diesen vermeintlich bedauernswerten Kreaturen von Leading Mothers, von berufstätigen Führungskräften. Und ich habe mir gedacht, und das ist jetzt auch ein kleiner Aufruf in diesem Podcast, wenn das jemand hört, der oder eine Leading Mother, die ein vielleicht junges, erwachsenes Kind hat, was mal Lust hat, seine oder ihre Geschichte zu erzählen, dann mache ich sehr gerne mal eine Folge mit Rabenkindern. Ich glaube, das kann eine sehr interessante Gesprächsrunde werden. Also das würde ich ganz gerne als kleines Shoutout, als kleine Aufforderung hier noch mit rein platzieren. Vielleicht ist das eine ganz gute Ergänzung zu deinem Buch und zu den Geschichten und zu der neuen Generation, wie die das dann so erlebt hat und wie sie damit jetzt weitermachen wird.
Ja, also so Langzeitstudien gibt es darüber auch nicht. Also man kann ja nur sagen, in Ländern, wo das nicht so ist, wo es weder das Wort gibt und wo die Kinder schon länger früh in die Kita gegeben werden, weiß ich, Frankreich, Skandinavien, das sind auch nicht Länder voller Psychopathen, ja, also so.
Nee, aber hast du da, um da noch ergänzend zu fragen, hast du da Rückmeldungen bekommen? Also wir blicken ja immer gerne mal aufs Ausland, so ein bisschen mit der Idee, da läuft es viel besser. Klar, es gibt dort, glaube ich, meistens längere Schulzeiten und längere Betreuungszeiten, aber auch weniger Möglichkeiten, in Teilzeit zu arbeiten.
Klar. Also es gibt immer, wir gucken ja auch da immer gerne was und sagen, ach, die anderen machen alles, alles besser. Nee, also natürlich gibt es durchaus in Deutschland im Moment ein paar Sachen, die nicht wirklich gut laufen und die man dringend ändern müsste, um mehr Mütter in die Arbeit zu bringen. Weiß ich, angefangen von verschiedenen Steuermodellen zu Betreuungsthemen und noch einiges mehr, wie man das fördern könnte, dass mehr Mütter arbeiten können und dass sich für sie auch lohnt. Das ist in anderen Ländern besser, aber da ist auch nicht alles besser. Also ich habe auch ein paar internationale Mütter interviewt, weil ich einfach mal ein Gefühl dafür kriegen wollte, ob das ein deutsches Thema ist, diese geringe Wertschätzung der Mütter und die Schwierigkeiten als Mutter Karriere zu machen. Und das ist nicht so. Also die anderen sehen dieses Thema durchaus auch so. Es gibt da schon ein grundlegendes Problem.
Tatsächlich.
Okay. Jetzt mal leider. Ja. Die brauchen alle eigentlich so ein bisschen so einen Confidence Booster und das ist uns leider allen gemein, auch in Amerika.
Tatsächlich. Okay.
Aber ja, dazu müsste man noch etwas tiefer gehen. Also ich habe nur mal ein paar hier und da interviewt, um wie gesagt nur so ein Gefühlchen dafür bekommen. Aber das ist durchaus international auch ein Thema, auch wenn andere Sachen da wie gesagt besser laufen und es bei uns definitiv noch eine gibt.
Ja, spannend. Also auch eine spannende Wahrnehmung, dass das vielleicht gar nicht so ist, wie wir manchmal denken, dass das Gras auf der anderen Seite grüner ist. Das ist es nämlich nicht. Das ist eine andere Form von Gras, oder?
Ja. Also wie gesagt, wir haben da wirklich in vielen strukturellen Sachen etwas gepennt in Deutschland und das zieht sich sehr, dass da was gemacht wird und das muss sich definitiv ändern. Da gibt es jetzt auch zum Beispiel den neuen Bundesverband für Vereinbarkeit, der sich gerade gegründet hat, der sich sehr dafür einsetzt und viele, viele andere Organisationen, die Allbright-Stiftung und so weiter, die sich da sehr engagieren und die eine super Arbeit machen und die sehr den Finger in die Wunden legen und da auch wirklich Bewegung reinbringen. Und
dein Buch ist auf jeden Fall ein Schritt in die sicherlich richtige Richtung. Ich hoffe, dass sehr viele Frauen und Männer zu diesem Werk greifen, um dazuzulernen und ja, vielleicht um sich auch ein bisschen die Augen öffnen zu lassen. Es macht mir großen Spaß, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank, liebe Annette, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir alles Gute auf deinen Reisen. Und auf deinen Veranstaltungen, wo du über das Buch und über dein Engagement für die Frauen sprichst. Vielen, vielen herzlichen Dank. Weiterhin alles Gute.
Ja, vielen Dank, Mona. Vielen Dank für die Einladung, Mona. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und mein Buch kann man natürlich kaufen. Und es gibt es auch als Hörbuch. Und ich freue mich auch auf ganz viele LinkedIn-Vernetzungen.
Unbedingt. Und ich werde, wie gesagt, auf jeden Fall dein Buch und die dazugehörigen Online-Kanäle sehr gerne in den Shownotes verlinken. Annette, ich danke dir.
Danke. Tschüss.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast einfach auf dem Podcast-Kanal deines Vertrauens. Wenn du noch mehr wissen möchtest, folge den Work-Life-Stories gerne auf Instagram. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin, bleibe gesund und optimistisch, deine Mona Rüssmann.